Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit unserem Experten Jochen Siegert und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Die Themen der Woche: Schlacht um die Deutungshoheit. Wie weit ist eigentlich die UniCredit bei der Commerzbank schon tatsächlich? Und warum haben 8% der Commerzbank-Aktionäre ihre Aktien angedient? Wir sprechen auch über die Vero-Plakatkampagne in Mallorca, die wir eigentlich beide recht lustig fanden, aber auch um uns vorliegende Zahlen, laut der die Vero-Nutzung relativ überschaubar bis jetzt bei den Sparkassen ist. Und da gehen wir der Frage nach, warum das so ist. Wir sprechen über Probleme bei Wise, haben uns die Erträge deutscher Fintechs im Jahr 2024 mal ganz genau angeschaut und sprechen auch kurz über ein Ereignis, was wir schon als historisch einordnen würden, nämlich den SpaceX-IPO. Und der ist auch von Relevanz, glauben wir, für deutsche Anleger und für die generelle Börsenstimmung. In diesem Sinne, viel Spaß. Hallo Jochen, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian.
Es wird uns, glaube ich, in diesem Jahr nicht mehr gelingen, den Podcast mal UniCredit Commerzbank freizuhalten, oder? Kann man sich vornehmen, wie man will, aber die Nachrichtenlage lässt einem da einfach keine andere Chance, oder?
Ja, das ist im Moment so der Running Gag und die Hauptheadline, die jetzt seit Wochen und Monaten durch die Gazetten geistert. Und das wird auch, selbst wenn es mal irgendwie sich aufgelöst hat, wird es ja trotzdem noch Nachfolgeeffekte geben. Ich glaube, das wird uns erstmal in den nächsten Monaten auch nicht verlassen, das Thema.
Aber es hat ja tatsächlich nachrichtlich auch etwas richtig Spannendes gegeben. Die UniCredit musste am Dienstag wieder mal veröffentlichen, das muss sie wöchentlich tun, das schreibt das Wertpapiergesetz vor, wie viele Aktien der Commerzbank ihr schon angedient worden sind im Zuge ihres freiwilligen und gar nicht so üppigen Übernahmeangebots. Und siehe da, letzte Woche waren es noch 1%. Da haben wir uns schon gefragt, wie kann das sein, wer macht das, obwohl der Aktienkurs der Commerzbank über diesem Übernahmeangebot liegt. Jetzt sind es plötzlich knapp 8%. Krass, oder?
Ja, da fragt man sich, wo kommen die denn her? Also wer, wer dient denn dann zu den Konditionen ihnen die Aktien an?
Das ist eine super spannende Frage und genau daran entzündet sich auch ein öffentlich ausgetragener Streit zwischen der UniCredit und der Commerzbank. Auch die Commerzbank hat eine Mitteilung herausgegeben, in der sie sogar die UniCredit beschuldigt, hier ein falsches Spiel zu treiben und möglicherweise sogar gegen Gesetze zu verstoßen. Aber schichten wir das mal ab, was hier überhaupt los ist in Zahlen und wie die Positionen sind. Die UniCredit besitzt ja bereits 27% in Aktien der Commerzbank, unstrittig. Sie besitzt über weitere gut 3% Derivate, die sie zum Liefern von Commerzbank-Aktien berechtigen, auch unstrittig. Sie hat jetzt 8% angedient bekommen im Zuge ihres freiwilligen Angebots, weitgehend unstrittig. Dann hat sie allerdings auch noch 13% in Finanzinstrumenten, die sie zu einem Barausgleich berechtigen, je nachdem, wie der Commerzbankkurs läuft. Und das muss sie auch öffentlich melden. Und wenn man das jetzt mal alles zusammenzählt, landet man halt schon bei über 50%. Allerdings 37% in Aktien und gut 13% noch in Instrumenten, wo man nicht genau weiß, kann man die eigentlich wirklich zählen? Die Commerzbank argumentiert, nein, das sind reine Finanzinstrumente. Sie glaubt nicht mal, dass die Gegenparteien der UniCredit hier auch überhaupt Aktien für diese Position haben. Das heißt, man bewegt sich irgendwo vage zwischen gut 30 und möglicherweise schon 50%. Dieses Ungewisse ist Teil des Kalküls der UniCredit in der Geschichte. Das schreibt sie auch in ihrer eigenen Mitteilung. Das Interessante ist jetzt, die Commerzbank hat eine eigene Mitteilung veröffentlicht, in der sie sehr aggressiv mitteilt, naja, diese 8%, und da sind wir bei der Frage, woher die eigentlich kommen, dass die angedient werden, die sind möglicherweise von Handelspartnern der UniCredit angedient worden, die sich die Aktien geliehen haben oder auch wiederum hinter den 13% bzw. 3% der Finanzinstrumente stehen. Also das wäre natürlich eine ganz amüsante Geschichte, dass das nicht echte Long-Only-Investoren da draußen sind, die sagen, okay, wir dienen das mal an. Macht ja auch Sinn, denn das Angebot der UniCredit liegt unter dem Aktienkurs der Commerzbank aktuell. Und die Commerzbank sagt, hey, das ist aber hier ein ganz falsches Spiel. dass hier suggeriert wird, viele nehmen das Angebot an und auch, dass da eine ganz große Instrumentenposition besteht, die man in Wahrheit aber so gar nicht zählen kann. Da bläst sich die UniCredit künstlich auf und hat auch gesagt, also über diese Vorgänge werden wir die Finanzaufsicht informieren, die soll das mal prüfen, weil das möglicherweise mit dieser Annahmequote irreführend ist und auch mit den 13% der Finanzinstrumente.
Das heißt, eine Nebelkerze, um Druck auszuüben auf die institutionellen und privaten Investoren.
Du willst den Eindruck erwecken, Leute, wir sind einfach so weit, das ist doch unausweichlich, dass jetzt hier bald der nächste Schritt und möglicherweise, wenn die Freigabe da ist, das ist ja noch so eine Geschichte, das kann sich ja bis nächstes Jahr ziehen, dann haben wir hier auch die Mehrheit, wenn wir wollen. Jede Woche gibt es eine neue Lage und man kann schon sagen, es spitzt sich definitiv zu, was da gerade passiert.
Total. Und aber Dynamik ist by the way ja auch im Aktienkurs drin. Also wenn man den anschaut im Vergleich zum Aktienkurs von der Deutschen Bank, das ist nicht schlecht.
Und, das stimmt.
Und das ist wahrscheinlich auch dann eine Konsequenz daraus, aus diesen taktischen Bewegungen von Mailand mit den befreundeten Investmentbanken.
Ja, heißt natürlich auch, es sind vielleicht nicht für diese 13% Instrumente tatsächlich Aktien unterlegt. Es werden Aktien geliehen und angedient. Klingt alles so danach, als ob es dann nochmal, wenn es dann eine kleine Aktienknappheit im Markt gibt, nochmal einen kurzfristigen starken Kursanstieg geben könnte. Aber fairerweise, mit den mittlerweile 6,37 Euro, auf der die Commerzbank steht, ist man nun wirklich nicht mehr fundamental günstig im Vergleich jetzt zu anderen europäischen Großbanken. Also da ist schon eine richtig fette Übernahmespekulation im Moment drin.
Ja, am Ende gibt es noch einen interessanten Squeeze.
Tatsächlich.
Ja, schau mal. Also,
erinnere mich, wie wir zwei hier wie in der Muppet Show schon bei paar 20 Euro gedacht haben. Bist du jetzt dabei, bist du nicht dabei? Also ich darf es ja sowieso nicht aus Standesgründen, aber wenn man einem da schon nach dieser Verdopplung gesagt hätte, also wir steigen mal wirklich auch im Zuge dieser Übernahmegeschichte in Dimensionen von 5, 6, 37 Euro. Krass, einigermaßen krass, ja.
Total. Und na, mal gucken, die Story ist noch lange nicht vorbei und ich glaube, wir werden uns noch in den Wochen und Monaten demnächst noch weiter mit dem Thema sehr intensiv beschäftigen.
Ja, jetzt ist diese ganze Geschichte rund um, wie viel Prozent hat die UniCredit schon, Instrumente, einigermaßen komplex. Es gibt aber auch Dinge, die relativ simpel zu verstehen sind. Beispielsweise, wenn man den Flughafen Palma de Mallorca verlässt, ein riesiges Plakat zu sehen, was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen. Jetzt unter Freunden einfach und schnell Geld senden mit Vero. Geile Geschichte, oder Jochen?
Tolle Geschichte, aber auch aus meiner Sicht eine verpasste Opportunity, da vielleicht sogar die Interoperabilität mit Bizum noch einsetzen, weil letztendlich die Bizum-Akzeptanz auf Mallorca noch gar nicht so wenig ist.
Ah, gut. Also man muss die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht mitbekommen, ja reinholen. Vero hat als Marketingmaßnahme, in dem Fall waren es glaube ich die Sparkassen, der Sparkassenverband.
Es waren die Sparkassen, ja.
Auf einem Parkhaus am mallorquinischen Flughafen ein großes Plakat aufgehängt, was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen als Werbung für Vero. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, geile Aktion auf jeden Fall.
Total, total.
Also sich ins Gerede zu bringen, klasse.
Ich dachte auch, tolles Guerilla-Marketing, vor allem mit dieser Zielgruppe, wo es ja dann auch darum geht, wenn ich da irgendwie auf Mallorca bin und dann irgendwie man sich das Essen teilt, um dann letztendlich die Kosten wieder gegenseitig zu bezahlen. Passt total und sehr gute Idee und auch sehr gut executed.
Jetzt hat offenbar Mallorca, mallorquinischen Behörden dagegen protestiert und man hat das Plakat reumütig wieder runtergenommen. Das fand ich jetzt zwar ein bisschen merkwürdig, also ich finde es merkwürdig, wie man sich darüber aufregen kann. Ich meine, man ahnt natürlich, woher der Wind weht, man will sich da als etwas höherwertigere Destination positionieren und lässt es deshalb abhängen. Aber den Werbeeffekt habe ich natürlich dadurch schon. Alle quatschen drüber, ist das Beste, was einem passieren kann. Jung von Matt stand da, glaube ich, dahinter, habe ich auf LinkedIn gesehen. Richtig geile Idee, Vero ins Gespräch zu bringen.
Total. Und jetzt mit dem potenziellen Shitstorm, der natürlich auch primär in Mallorca passierte, in den lokalen Zeitungen und durch die lokale Regierung. Und die müssen wohl im wahrsten Sinne des Wortes not amused gewesen sein, war natürlich, ich glaube, sie haben sich auch an dem Wort Malle gestört und dieses Klischee, dass da irgendwie dieser Billig-Alkoholtourismus sehr forciert wird im Marketing. Ich meine, Marketing ist häufig eine Zuspitzung und
ja, klar.
Alles in Ordnung. Aber dadurch, dass jetzt hier so ein kleiner Shitstorm passierte, also zumindest auf Mallorca ist es sehr stark aufgefallen. Und was Besseres kann eigentlich Vero und den Sparkassen Klasse. Nicht passieren mit so einer Kampagne, oder?
Nein, Kompliment. Super, super Idee. Aber jetzt fangen wir mal gleich an, wieder zu moppern. Bisschen mehr Aktivität, Bekanntheit kann ja Vero auch dringend gebrauchen. Wir haben nämlich die Finger bekommen in der vergangenen Woche an Sparkassenzahlen, aus denen hervorgeht, wie viel Vero-Registrierung es denn bei der Sparkassenfinanzgruppe schon gibt. Und noch viel spannender, wie denn die Nutzungsquote ist. Und dass es 5,2 Millionen Registrierungen gab, das weiß man auch, wenn man regelmäßig LinkedIn und Pressemitteilungen liest. Das wurde ja schon kommuniziert per Ende März. Interessant war aber, aus den uns vorliegenden Unterlagen ging hervor, dass auch diese 5,2 ungefähr 20% unter dem Soll sind. Also da war die Zielerreichung höher bei 6,5 Millionen. Was wir allerdings auch frappierend fanden, da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, geplant war eine Nutzungsquote unter den Registrierten von 36% zum jetzigen Zeitpunkt. Es sind aber nur knapp 8%. Jochen, plausibel für dich?
Auf der einen Seite plausibel, also ich hatte nicht damit gerechnet, dass Vero ein durchschlagender Erfolg so schnell wird. Und das wundert mich ehrlich gesagt auch, warum diese Ziele, die man da sich gegeben hat, so aggressiv sind. Insbesondere mit den Erfahrungen von PayDirect und mit den Erfahrungen auch der vorherigen P2P-Zahlverfahren, die am Anfang sehr stark gestartet sind, aber dann relativ schnell abgeflacht sind in der Verbreitung. Insofern wundert mich das, dass man da so extrem aggressive Ziele hatte. Auf der anderen Seite habe ich mich am Kopf gekratzt und mich gewundert, warum die Aktivitätsquote so niedrig ist im Vergleich zu den Accounts. Und? Weil eigentlich sollte man auch davon ausgehen, wenn ich irgendwie Werbung sehe, jetzt hier da beispielsweise am Flughafen auf Mallorca, dann aktiviere ich das und probiere es doch mal aus und guck mir irgendwie mal in Fronten, dass ich da mal zumindest mal einen Euro hinher schiebe. Und wenn ich selbst nur einen Euro hinher schiebe, dann sollte man davon ausgehen, dass ich dann aktiv war. Also von daher, wo ist eigentlich der Sinn für einen Endkunden, es zu aktivieren, aber dann nicht mal schnell auszuprobieren?
Na, kann ich dir sagen, weil die Aktivierung einerseits incentiviert worden ist, häufig mit einem kleinen Geldbetrag, und weil die Registrierung kriege ich ja letztendlich niederschwellig hin mit Pop-ups, mit Maßnahmen innerhalb der App, um Kunden da drauf zu leiten, aber tatsächlich das Ding mal anzuwenden, für eine Peer-to-Peer-Zahlung zu nutzen oder gar für eine Zahlung, das ist halt, glaube ich, am Ende dann noch der viel größere Schritt und das zu habitualisieren. Und das ist bis jetzt, nehme ich jetzt mal an, einerseits mangels Masse noch nicht gelungen, also die Wahrscheinlichkeit, dass Vero-Kunde auf Vero-Kunde trifft und beide die Idee haben, hier machen jetzt mal was Peer-to-Peer statt PayPal. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ überschaubar, zumal mit PayPal ja das funktionierende System schon da ist, mit einer viel größeren Verbreitung. Ja, und die Akzeptanzthemen, die haben wir ja auch schon rauf und runter gekaut. Da dauert es halt auch noch ein bisschen, bis man wirklich die ganzen großen Shops mir das anbieten, Händler und ich das alles sehen kann. Also für mich war die Nutzungsquote letztlich plausibel, muss ich sagen. Ja, zumindest für den jetzigen Zeitpunkt.
Ja, also ich hätte schon damit mehr gerechnet, weil der Riesenvorteil von dem Start von P2P ist ja, dass ich eben nicht eine große Akzeptanz auf der Händlerseite brauche, sondern wir schnell unter Freunden uns mal schnell Geld hin und her schieben und somit dann eine andere Aktivierungsquote als damals bei PayDirect war, wo ich ja erstmal eine große Infrastruktur auf der Handelsseite brauche, um es überhaupt mal ausprobieren zu können. Und deswegen wundert mich, warum diese Aktivitätsquote so niedrig ist. Ich habe aber noch im Hinterkopf damals von PayDirect, ich glaube, das haben die Sparkassen auch dieses Mal wieder entweder geplant oder schon vielleicht umgesetzt, vielleicht ist auch das der Grund, dass so eine Vorregistrierung ist, dass man auf der einen Seite sagen kann, guck mal, wie viel aktivierte Kunden wir haben, ob die jetzt dann das nutzen oder nicht, erstmal zweitrangig, aber dass man eine schöne Marketingzahl hat. Und das hat man damals bei PayDirect gemacht, indem man die Kunden vorregistriert hat, um dann quasi so eine Marketing-KPI zu schönen. Und ich hörte, dass das auch bei Vero wieder geplant sei oder vielleicht sogar schon gemacht ist. Und das kann natürlich dann die Begründung sein, warum wir diese riesen Gap haben zwischen Aktivierungen und wenig Aktivität hinsichtlich der Kunden. Dass da die Kunden voraktiviert werden, um es zu nutzen, aber vielleicht gar nicht mitbekommen haben oder es weggeklickt haben und trotzdem aktiviert waren und dann aber die Nutzungsrate so niedrig ist. Und wenn man einfach mal die Nutzungsrate mal durchrechnet anhand der Vero-Accounts bei den Sparkassen und zieht die Sparkassenmitarbeiter ab, wo man eigentlich davon ausgehen müsste, dass alle Mitarbeiter in der Sparkassen-Finanzgruppe es doch mindestens mal einmal ausprobiert haben, kommen nur 160.000 Kunden übrig, die große Sparkassen-Finanzgruppe dann halt für mindestens eine Vero-Transaktion begeistern konnte. Ja. Das ist halt dann doch sehr extrem wenig.
Ich muss als kleinen Disclaimer noch dazu sagen, wir haben natürlich auch nachgefragt, konfrontiert, können Sie uns die Zahlen bestätigen und einordnen, wurden uns nicht bestätigt und es wurde allerdings auch nicht korrigiert und eingeordnet. Wir glauben aber schon dran, dass sie stimmen, weil sie aus guter Quelle kommen. Vielleicht abschließend zu Vero noch eine Sache, die auch aus den Zahlen hervorgeht, wenn man mal so ein bisschen die, so ähnlich wie bei der Commerzbank Unicredit, die kursierenden Zahlen mal kurz nebeneinander legt. Dann stellen wir fest, im Mai 26 hieß es Vero Deutschland 7,2 Millionen registrierte Nutzer. Wir sagen, hey, die Sparkassen haben schon 5,2 Ende März gehabt. Seitdem sind bestimmt noch ein paar dazugekommen. Die ING hat schon vor einer ganzen Weile auf LinkedIn ganz stolz eine 500.000 gemeldet. So, das heißt also rein subtraktiv, dass rein rechnerisch die Gesamtheit aller anderen Banken, Deutsche Bank, Postbank, Genobank etc. eigentlich rechnerisch nur 1,5 Millionen Registrierung haben können. Und demzufolge doch die Sparkassen die einzigen sind, die hier so richtig Betrieb machen. Vielleicht noch mit Einschränkungen die ING ein Stück weit. Aber ansonsten sieht es ja noch dünner aus und da fehlt mir einfach für eine breite Peer-to-Peer-Akzeptanz, muss da schon noch richtig was an Zug reinkommen, glaube ich, ja.
Ja, und wenn dann jetzt eine Bankengruppe so heraussticht im Vergleich zu den anderen, und ich meine, es ist ja nicht so, dass die anderen gar keine Marketing für Vero machen, dann spricht das vielleicht sogar wieder für die These, die ich gerade eben sagte, dass da Kunden vorregistriert werden, ohne vielleicht zu wissen, dass sie vorregistriert sind, um dann schöne KPI-Zahlen zu produzieren.
Ja, bleiben wir mal im Bereich der Payments und reden über die Pilotphase des digitalen Euros. Da müssen die Banken jetzt ran. Oder auch eben nicht dran, hat es ja auch einige Nachrichten diese Woche gegeben. Jochen, ich würde dich einfach mal bitten, ordne uns das mal ein. Einige Banken sagen, möchten wir gerne dabei sein, andere, nee, das lassen wir lieber bleiben. Was ist davon zu halten?
Ja, also eigentlich ist ja nichts Neues. Die EZB hat eine Ausschreibung gemacht hinsichtlich der Teilnahme an der Pilotphase unter Finanzdienstleistungen. Das heißt, es sind nicht nur Banken, sondern auch Payment Service Provider dabei. Und da haben sich über 50 Banken und Finanzdienstleister gemeldet und gesagt, wir wären gerne dabei. Wer dann final dabei ist, wird jetzt noch irgendwie hinter verschlossenen Türen von der EZB ausgewürfelt oder entschieden. Wir wissen allerdings von einem Handelsblatt-Artikel, dass aus Deutschland die Deutsche Bank dabei ist, die Helaba und die EZ-Bank, also dabei sich beworben haben. Ob sie dann wirklich final dabei sind, ist eine andere Geschichte. Und das ist auch eine spannende Entwicklung. Bei der Deutschen Bank war es ja schon lange so, dass die Deutsche Bank jetzt nicht aufgefallen ist, extrem fundamental Opposition zu machen gegen den digitalen Euro, sondern eigentlich eher versucht hat, nach dem Motto, wir können es schon nicht verhindern, dann machen wir doch irgendwie das Beste draus und versuchen es zu optimieren. Das ist ja bei den Sparkassen und Raiffeisenbanken oder Volksbanken und Raiffeisenbanken, insbesondere über die Verbände, eine ganz andere Thematik gewesen. Da hörte man ja teilweise extrem schrilles gegen Lobbying. Und dass jetzt ausgerechnet die operativen Banken in dem jeweiligen Verbünden, also eine Helaba und eine DZ-Bank, die ja jeweils stark im Zahlungsverkehr sind, dass die sich darauf bewerben, ist dann doch vielleicht so ein bisschen Art Dolchstoß-Thematik, wo dann diejenigen, die es dann umsetzen, vielleicht dann den Kollegen, die so schrill im Lobbying war, dann doch vielleicht in den Rücken fallen. Nichtsdestotrotz, ich finde, das ist eine gute Entwicklung, weil wir haben es ja schon x-mal her gesagt, ich bin der Meinung, das Ding wird sich nicht verhindern lassen, also muss ich im Grunde das Beste draus machen und je früher ich meine Strategie als Bank da entwickle, auch die Systeme vordenke oder vielleicht sogar jetzt hier beim Pilot dabei bin, desto früher kann ich natürlich auch klarer entscheiden, was für ein Aufwand bedeutet das denn und wie kann ich mich da auch differenzieren und insofern machen die operativen Kollegen, jetzt in dem Fall DZ Bank und Helaba, aus meiner Sicht total das Richtige. Und ich bin mal gespannt, wie kommunikativ hier Kreise gedreht werden von dem einen oder anderen PR-Menschen in Berlin bei den Verbänden, weil man wieder nicht da mit dem Gesichtsverlust rausgeht, dass man auf der einen Seite so schrill Gegenlobbying gemacht hat und jetzt letztendlich hinten dran die operativen Einheiten dann doch das umsetzen.
Passt aber dann zu der hier schon häufiger geäußerten Theorie, dass wir uns bereits im Bereich der Rückzugsgefechte befinden, oder?
Genau, genau. Das ist ein klares Signal, ja.
Ja. Da bleiben wir noch mal ganz kurz im Payment-Bereich mit der Abteilung Blaulicht. Da gab es eine sehr große Veröffentlichung eines Recherchenetzwerks in dieser Woche, wo der Spiegel auch dabei war, dass der Zahlungsdienstleister Wise, auch bekannt unter seinem früheren Namen TransferWise, ziemlich in Trouble ist. Hunderte Verfahren soll es geben, sagt die Staatsanwaltschaft in Brüssel. Da sitzt eine Tochtergesellschaft von Wise. Geldwäscheverdacht, wieder die üblichen Themen, Love-Scamming, Betrug am Telefon, wo Wise als Medium genutzt worden ist, Gelder zu transferieren. Und mein erster Gedanke war, Mensch, irgendwann erwischt es jeden Neo-Akteur mal in dem Bereich, der einen Haufen Kunden hat. Wir haben aber schon ganz kurz drüber gesprochen. Du hast gesagt, nee, so ganz einfach ist es nicht. Ordne es uns doch vielleicht mal ein, was dabei Wise los ist.
Ja, also Wise hat ja so eine Doppelrolle. Auf der einen Seite kann ich da ja Konten eröffnen und die auch so ein bisschen als Neobank nutzen, inklusive Karten. Auf der anderen Seite sind sie ja im Grunde eine große Korrespondenzbank und erlauben auch im SWIFT-System für andere Banken, man denkt an die N26, da den Auslandszahlungsverkehr. Und jetzt ist sowohl bei den Neobanken häufig die Aufsicht aufgrund Geldwäsche-Thematiken zu Gast, als auch, und das wissen wir ja von den großen Korrespondenzbanken seit Jahrzehnten, immer wieder mal Probleme bei den Korrespondenzbanken im Thema Geldwäsche. Und jetzt ist erstmal nicht 100% klar, welches von den beiden Bereichen hat es denn erwischt, man weiß. So oder so ist natürlich keine Überraschung, eher die Überraschung, weil die waren ja von Anfang an in diesem Cross-Border-Geschäft, in dem SWIFT-Geschäft, dass sie ihre Systeme nicht entsprechend gestellt haben, weil also die Fälle in dem Bereich sind ja, wie gesagt, muss man nur links und rechts bei den anderen Korrespondenzbanken schauen, jetzt nicht ungewöhnlich. Und natürlich werde ich als Betrüger versuchen, da meinen Betrug zu machen, wo ich den Widerstand habe. Und natürlich viele andere Korrespondenzbanken aufgrund der Vergangenheit haben natürlich ihre Systeme und ihre Identifikationssysteme und KYC-Systeme, Geldwäschesysteme gestellt. Und dann geht man natürlich auf dahin, wo vielleicht noch eine Lücke da ist. Ja. Nichtsdestotrotz, der Aktienkurs ist massiv eingebrochen und eigentlich ist Wise ja eine wahnsinnig tolle Success-Story, haben im Jahr 2025 1,2 Milliarden Revenues gemacht und sind hoch profitabel und eigentlich eine tolle Erfolgsstory. Nichtsdestotrotz, jetzt sind sie auch in der üblichen Geldwäsche-Thematik im Cross-Border doch erwischt worden.
Ja, jetzt ist Wise auch börsennotiert, das heißt, da schlägt sowas sofort auf die Bewertung Kurs durch. Wir haben mal geschaut, das ging dann schon fast 20% nach unten innerhalb von Minuten vergangene Woche. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum sich viele Payment-Konzerne private wohler fühlen als an der Börse. Wenn mal irgendwie sowas ist und dann schlägt es dann dermaßen in den Kurs rein, ist natürlich für Investoren, Angestellte, Beteiligte wirklich eine relativ drastische Nummer, während ich das, wenn ich private bin, vielleicht dann doch ein bisschen besser aussitzen kann, was da passiert.
Ja, natürlich. Ich kann das, wenn ich privat bin, das ein bisschen mehr aussetzen. Nichtsdestotrotz auch auf der VC und Private Equity Ebene ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch da tun sich die VCs oder beziehungsweise die Startups sehr schwer, im Moment neue Runden zu raisen mit attraktiven Konditionen. Es ist nicht mehr so, dass jede Runde eine Verdoppelung, Verdreifachung ist im Vergleich zur vorherigen Runde in der Bewertung. Und auch da wächst nicht mehr alles in den Himmel.
Ja. Ja, lass uns doch mal beim Thema Fintechs bleiben. Wir hatten in der vergangenen Woche, Kollegin Georgia Hedeke hat da eine schöne Fleißarbeit gemacht, mal die ganzen 2024er Abschlüsse aller deutscher großen Fintechs ausgewertet. Und wir wollen das jetzt hier auch nicht zu einer Zahlenschlacht machen, aber es gab da einige, wie ich finde, spannende Erkenntnisse. Beispielsweise, wir haben genau ein Fintech, was über 1 Milliarde Erträge macht, das ist SumUp. Und wir haben insgesamt 9, die über 100 Millionen Euro insgesamt machen. Was ich aber persönlich spannend fand, es fehlte in der Übersicht, wenn wir uns mal nur die Erträge anschauen, ziemlich der Mittelbau, also so der Bereich zwischen 25 und 100 Millionen Euro Erträge. Da haben wir in Deutschland genau 3 2024er Fintechs gefunden. IDnow, RatePay und WebID Solutions. Der Rest ist entweder, Mikro wäre jetzt zu hart gesagt, unter 20, 25 Millionen Euro oder eben in der Kategorie drüber. Hast du eine Erklärung dafür, warum es in der Mitte so schwierig ist in Deutschland? Warum es da nicht so viel gibt?
Also erstmal auch bei den großen Playern, hier SumUp, N26, Red Republic und Co., die hängen ja auch sehr hinterher im Vergleich zu anderen großen Fintechs. Mhm. Also wenn ich mir Klarna anschaue, wenn ich mir eine Revolut anschaue, das ist dann doch eine ganz andere Dimension. Also wir sind da insgesamt auch im Vergleich, im europäischen Vergleich abgehängt auf der Fintech-Seite. Das Geschäft wird woanders gemacht. Also wir haben es nicht geschafft, außer vielleicht ein SumUp und ein Stück weit ein Trade Republic in irgendeiner Weise einen paneuropäischen Champion aus Deutschland herauszuentwickeln. Mhm. Das ist schade. Und wegen dem Mittelbau, das ist aus meiner Sicht eine Konsequenz aus der Funding-Krise, die ich gerade eben schon angesprochen habe. Es ist nicht mehr so einfach, Geld zu bekommen. Und die Investoren schauen auch nicht mehr notwendigerweise nur auf Umsatz, sondern sie schauen auf Profitabilität. Und das hat sich in den letzten Jahren sehr stark natürlich auch in den Geschäftsstrategien durchgeboxt wurde durchgeboxt vom Management, dass es eben eher auf Profitabilitätswachstum getrimmt wurde und eben nicht mehr nur auf reines Umsatzwachstum und verbrannt wurde. Und das ist insofern aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute und gesunde Entwicklung, weil wir wollen ja Startups, die nicht irgendwie aufgeblasen sind und dann sofort beim ersten Gegenwind umfallen, sondern wir wollen ja auch nachhaltige Geschäftsmodelle, die tatsächlich am Markt auch weiterhin überleben und dann vielleicht sogar groß genug sind, andere Wettbewerber zu übernehmen und dann zu konsolidieren. Und das hat natürlich dann insbesondere im Mittelbau, wo ich jetzt nicht so ein extrem großes Wachstum habe und dann eher auf die Profitabilität schaue, dann die Konsequenz, dass ich eben im Mittelbau bleibe und sich nur ganz wenig wirklich herauskristallisieren als die größten deutschen Fintechs.
Ja, ist interessant, dass du sagst, ist für mich absolut plausibel, wenn man auf die Zahlen schaut. Also in diesem Mittelbau ist die Ertragsdynamik auch gar nicht mehr so hoch, 7%, 16%, 21%, 23%. Aber auch die Fehlbeträge sind nicht mehr so hoch. Die bewegen sich da auch in der Regel so maximal bei 50% der Erträge, 12, 14, 15, 24 Millionen Euro. Also das spricht ganz klar für das, was du gesagt hast, dass man einfach sagt, Mensch, also wenn wir schon nicht richtig hochskalieren können, wie wir uns das vielleicht in den ein oder anderen Plänen vor 4, 5 Jahren mal vorgestellt haben, dann müssen wir halt mit der Kohle auskommen. Aber das hat natürlich dann auch entsprechende Konsequenzen, dass sie ertragsmäßig nicht mehr so ganz lecker wachsen kann. Rote Linie ist aber, glaube ich, tatsächlich, es ist bei weitem nicht die Entwicklung. Ich glaube, wenn man diese 24er Ertragstable mal 2021 oder 2020 schon gesehen hätte, da hätte man sich auch gesagt, wenn man da einen Blick in die Zukunft hätte werfen können in eine Glaskugel, hätte man gesagt, das ist aber jetzt nicht so viel, weder was jetzt den Überschuss noch was die Erträge angeht.
Nichtsdestotrotz, ich finde trotzdem eine gute Nachricht, dass die deutschen Fintechs mehr als 3 Milliarden Euro Revenue generieren. Das ist natürlich im Vergleich zu einer Großbank immer noch Peanuts, um den CEO einer großen deutschen Bank zu zitieren. Aber es ist auf jeden Fall eine attraktive Zahl und es zeigt eigentlich, dass die Fintechs auch im normalen Finanzsystem in Deutschland angekommen sind und auch nicht mehr weggehen. Also diese frühen Wegreden, das Motto, der ist doch der Trend und der ist nur VC-Geld und verbrennt und die sind bald wieder weg. Diese Unkenrufe werden damit ruhig gestellt und es zeigt, dass Fintech da ist. Allerdings im europäischen Vergleich ist das erstaunlich wenig und entspricht eigentlich nicht unserem Standing in Europa.
Ja, dann lass uns zum Abschluss des Podcasts in dieser Woche nochmal über das reden, von dem ich schon behaupte, da werden wir gerade Zeuge eines durchaus historischen Ereignisses. Hast du eine Ahnung, wovon ich rede?
Ich befürchte, du meinst den aufgeblasenen IPO aus USA, oder?
Ja, ich glaube tatsächlich, der SpaceX IPO, das ist wirklich ein Ding, wo man das Gefühl hat, dass man das jetzt live mitbekommen kann. Ist so, wenn man so an Kapitalmarkt und Börse interessiert ist, wirklich eine monströs spannende Geschichte. Auch da lass es uns nicht in eine Zahlenschlacht mutieren lassen, aber die Bewertung von SpaceX wird bei irgendwo zwischen 1,75 und 2 Billionen US-Dollar liegen. Das ist etwas weniger als der ganze DAX. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird also ein Unternehmen an die Börse gebracht, das ist ungefähr die Bewertung eines ganzen DAX mit seinen ganzen 40 Konzernen, Telekom, Siemens, SAP und whatsoever hat. Und ja, das Kursumsatzverhältnis ist zum Börsengang so roundabout 100. Und es werden vor allen Dingen nur tatsächlich 75 Milliarden vermutlich, das ist noch änderbar, an Aktien ausgegeben. Das heißt, ich habe einen ganz extrem verknappten kleinen Float an Aktien und eine riesige Bewertung. Und das Kalkül dahinter ist natürlich klar, die Leute sollen sich um die Aktien kloppen, weil es nur wenige gibt. Und 30% sollen auch an Retail-Investoren gehen. Das ist äußerst ungewöhnlich. Normal sind das nur 5-10%. Und das dürfte die Prügelei unter institutionellen Investoren, an diese Aktien zu kommen, durchaus noch erhöhen. Und ich glaube, relevant ist das nicht nur aus börsenhistorischen Gesichtspunkten, kapitalmarkthistorischen Gesichtspunkten, sondern auch, weil ja auch passive Investoren eine ganz große Rolle bei diesem Börsengang spielen werden. Also es gibt so einen ganz knappen Flow, 30% der Aktien gehen an Retail-Investoren und in dieser Schlägerei um die knappen Aktien sollen auch Indexfonds gezwungen werden zu kaufen. Das ist, glaube ich, durchaus Kalkül der Emissionsbanken und von SpaceX, weil auch die Indexregeln teilweise geändert worden sind. Also das geht dann relativ flott, dass ich tatsächlich, wenn ich ETFs halte, zumindest mit einem ganz kleinen Teil meiner Kohle auch bei SpaceX dabei sein werde. Das ist nicht viel, ich habe es mal nachgerechnet, also wenn ich so ein MSCI World ETF halte, 10.000 Euro, landen so roundabout zum Start vermutlich knapp 10 Euro, rechnerisch in SpaceX, weil es da noch eine Float-Gewichtung gibt. Aber die Masse macht's und ist ein hochinteressanter Vorgang, wie ich finde.
Ja, ich hab so ein bisschen späte Dotcom-Bubble-Déjà-vus. Und ich störe mich auch gar nicht an diese massiven Bewertungen, weil man im Vergleich zum DAX, weil wir müssen einfach schauen, wie Google, Apple, Nvidia und Co. hoch bewertet sind. Da sind die quasi nur Peer-Ebene in der Bewertung. Insofern, das ist okay, aber ich störe mich eigentlich an was ganz anderem, weil wenn man nur das eigentliche SpaceX-Geschäft nimmt, was ja auch profitabel ist, hat es eine deutlich niedrigere Bewertung. Was da gemacht ist, ist, dass man die nicht profitablen anderen Assets von Elon Musk, ja, ehemalige Twitter, das Grok AI Ding, was nicht profitabel ist und nicht wächst und im Grunde da das alles vermischt mit diesem SpaceX Teil und dann daraus die Bewertung so aufbläst, das ist ein Thema, wo im Grunde alle Alarmglocken schrillen und dann noch on top diese niedrigen Free Float und die Notwendigkeit, dass jetzt institutionelle Investoren das für die ganzen ETFs kaufen müssen, was dann nochmal vermutlich die Bewertung zumindest in den ersten Tagen nach oben treiben wird, bis dann irgendwann mal vielleicht mal die Blase platzt. Das ist geschickte Finanzmathematik, um es freundlich auszudrücken. Ja. Man kann da viel andere Worte finden, aber zumindest große Alarmglocken, die bei mir im Kopf losgehen, wo ich sage, ich möchte da eigentlich null dabei sein, selbst als ETF-Investor eigentlich nicht, aber man kann es wahrscheinlich, wenn man ETFs hat, sich nicht dagegen wehren.
Ja, aber es ist von den Dimensionen einfach krass. Ich bewerte das Unternehmen mit womöglich 2 Milliarden US-Dollar und dann gebe ich tatsächlich aber auch nur knapp 4% in Aktien im Zuge der Neuemission raus. Also wirklich diese Kombination aus gigantischer Bewertung und einer ganz bewussten Verknappung dieser ganzen Geschichte, das ist schon einigermaßen krass. Und über den Lock-up-Ablauf können natürlich auch eine ganze Menge Papiere in den kommenden Jahren auf den Markt kommen. Es ist schon eine Geschichte, da wirklich, da ist es spannend, in der Beobachterposition zu sein. und mal zu gucken, wie das Ganze ausgeht und was muss eigentlich passieren, damit dieses Unternehmen in den nächsten Jahren in diese Bewertung reinwächst. Wenn man natürlich, wie wir, die Erfahrung aus der Dotcom-Bubble Ende der 90er Jahre hat, dann weiß man allerdings auch, diese ganzen Argumente von wegen überbewertete Internetwerte, Blase, Pipapo, die konnte man auch schon im Frühjahr, Sommer 98 aufbringen. Muss aber nichts heißen, kann dann immer noch locker, wie es ja auch letztendlich gelaufen ist, 2 Jahre weiterlaufen, weil es gibt vielleicht noch genug andere Leute, die Bock haben, da dabei zu sein und dran glauben und das investieren. Ne?
Das Schlimme an diesen Blasen ist, dass das meiste Geld verdient wird am Ende, also kurz bevor die Blase explodiert. Ja. Und da dann halt die Abstrusitäten und die Bewertungen noch am meisten nach oben getrieben werden. Aber natürlich dann das so ein Ritt auf der Rasierklinge, dann natürlich auch mit jedem Tag oder mit jeder Minute die Gefahr steigt, dass das Ding dann explodiert. Und dann natürlich dann irgendwie 60%, 70%, 90%, wie damals vom neuen Markt, die Sachen einbrechen.
Erzähle ich zum Schluss noch eine schöne Anekdote, die ich gehört habe vergangene Woche von einem guten Freund, ebenfalls aus der Finanzindustrie von mir. Und da hatte der Sohn, ich weiß nicht mehr, was es war, Kommunion oder Konfirmation jedenfalls, der hatte einen dreistelligen Betrag zur Verfügung und meinte seinem Vater, hier, den möchte ich an der Börse anlegen. Und Vater meinte auch, ja, machst ja in Teilen schon, was wäre denn da so ein schöner Standardwert? Und der Sohn wollte dann so irgendein Space-IPO-ETF haben. Also Aktien, nicht SpaceX, sondern Aktien, die so eine halbe Peer sind und auch irgendwas mit Datencentern, Weltraum und sonstigen Kram zu tun haben. Und der Vater, weiß nicht, ob das jetzt so eine knusprige Idee ist, worauf es dann letztendlich hinauslief ist. Aber komm, mach deine Erfahrung. Hat er dem das Ding gekauft und du ahnst, was passiert ist. Das ist jetzt 2 Monate her. Das Ding ist natürlich 40% gestiegen seitdem, ja. Genauso wie auch Virgin Galactic. Wegen des Tickers SPCE ist der nämlich sehr nah dran an SpaceX. Ganz stark gestiegen ist an der Börse. Man vermutet, weil Leute einfach SpaceX und diesen Kürzel reinhauen. Sie landen dann bei Virgin Galactic und deswegen steigt auch die Virgin Galactic Aktie. Also das sind alles Stories, also Kinder, die 40% in 2 Monaten machen, Vertipper, Peer Groups, die steigen. Also ist schon verrückt, wenn man es mal erlebt hat, wie die Parallelitäten letztendlich sind. Ja,
totale Late Stage, totale Late Stage.
Gut, und wahrscheinlich quatschen wir hier noch in einem Jahr drüber, dass das alles eine Blase sei, wenn SpaceX dann möglicherweise 4 Billionen wert ist. Wer weiß das schon. Jochen, ich sag dir vielen herzlichen Dank für diese Woche.
Und danke dir, mach's gut. Tschüss.
Ciao. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com